In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Bitte.
Das war jetzt gerade eine richtig schöne Einleitung, weil es wird heute um Unterschiedlichkeiten gehen zwischen Christen. Ich muss mal was denken. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Es gibt also die Meinung, die Wahrheit gibt es gar nicht, sondern jeder hat so seine individuelle Wahrnehmung, seine eigene Interpretation und so gesehen hat einfach jeder so seine eigene Wahrheit. Christen sagen dazu, na, das stimmt nicht, Jesus ist die Wahrheit, er ist der Maßstab, er sagt, was wahr und was unwahr ist, was richtig und was falsch ist. Und unser heutiger Bibeltext scheint dem so auf den ersten Blick etwas zu widersprechen. Also lesen wir zuerst einfach mal den Text durch. Das ist Römerbrief Kapitel 14, die Verse 1 bis 13. Da schreibt Paulus, nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten oder Gewissensfragen mit ihm. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache jedoch ernährt sich rein vegetarisch. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn ja angenommen. Wie kommst du denn dazu, den Diener eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Ob er mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, geht nur seinen Herrn etwas an. Und er wird bestehen, denn der Herr wird in der Lage sein, dafür zu sorgen. Der eine hebt bestimmte Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Genauso ist es auch bei dem, der alles isst. Er tut es zur Ehre des Herrn. Und er dankt Gott dafür. Und auch der, der nicht alles isst, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, immer gehören wir dem Herrn. Dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, spricht der Herr, alle Knie beugen sich einmal vor mir und jeder Mund bekennt sich zu Gott. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott zur Rechenschaft gezogen und muss Rechenschaft ablegen. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Also der Text scheint recht einfach und verständlich zu sein. Worum geht's? Es geht um gegenseitige Annahme, gegenseitige Liebe, um Einheit in der Gemeinde trotz Unterschiedlichkeiten und um Einheit unter Christen allgemein. Wir sollen uns gegenseitig annehmen, in unserer Unterschiedlichkeit einander lieben, keine Hindernisse in den Weg legen. Man könnte sagen, jeder soll einfach vor seiner eigenen Haustür kehren und nicht ständig darauf schauen, was der andere vielleicht falsch machen könnte. Das klingt gut und es klingt richtig so. Aber, jetzt kommt das große Aber, also jeder soll sein Glaubensleben so leben, wie er es für richtig hält, nach seinem eigenen Gewissen entsprechend handeln, ohne dass man jetzt dem anderen gegenüber Rechenschaft ablegen muss dafür. Jeder lebt seinen Glauben so, wie er es für richtig hält. Und da merkt man schon, naja, da könnte es dann Probleme geben, das könnte schwierig werden, das könnte gefährlich sein. Und im Buch der Richter lesen wir mehrmals, damals gab es noch keinen König in Israel, jeder tat, was er für richtig hielt. Und wir wissen, mit der Moral und mit der Gottesfurcht ist es damals steil bergab gegangen. Also wenn einfach jeder tut, was er glaubt, das richtig ist, das wird ecken, das wird nicht funktionieren. Ich habe heute zwei Fragen und zwei Anmerkungen, also insgesamt vier Punkte, wobei wir beim ersten Punkt, das ist eher so allgemein gefasst, da werden wir am meisten Zeit verbringen und dann die anderen drei Punkte gehen dann schneller. Und die erste Frage ist das eigene Gewissen der Maßstab? Und Paulus hat das in Kapitel 12 schon angedeutet, als er geschrieben hat, Maßstab ist der Glaube, den Gott jedem von uns zugemessen hat. Also jeder hat seinen persönlichen Glauben und das ist der Maßstab. Und am Ende von unserem Abschnitt, ab Vers 12, sagt er dann, also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Also du hast mir nichts zu sagen, wie mein Glauben leben soll und ich habe dir auch nichts vorzuschreiben, wie du dein Glauben leben sollst. Jeder handelt einfach nach seinem Gewissen. Und es gibt da so eine Tätowierung, das manche sich machen lassen, nur Gott kann mich richten. Mit dem rechtfertigt man dann quasi jegliches Handeln, du hast mir nichts zu sagen, Gott wird mich richten. Das mache ich mir dann schon mit Gott aus, wie mein Leben war. Ist es tatsächlich so? Kann jeder sein Glauben so leben, wie er glaubt, ohne dass irgendwie die anderen was damit zu tun hat? Natürlich nicht. Das wäre Anarchie, wenn einfach jeder tut, was er glaubt, was richtig ist. Also müssen wir das Bild ein bisschen größer machen, ein bisschen allgemeiner zuerst anschauen und dann ein bisschen mehr ins Detail gehen auch. Zum Ersten muss man da festhalten, es geht hier nicht um sündige Handlungen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man das versteht. Man kann nicht jegliches, alles was man tut, damit rechtfertigen, ja, das mache ich mir schon mit Gott und mit meinem eigenen Gewissen aus. Wir wissen, unser Gewissen ist korrupt, es ist mit Sünde infiziert, es ist abgestumpft. Also wenn wir es jetzt rein auf unser Gewissen verlassen, ist das keine gute Sache. Und kein schlechtes Gewissen zu haben, ist keine Rechtfertigung für falsches Handeln. Und den Schlüssel dazu finden wir ab Vers 6. Da schreibt Paulus, wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut es zur Ehre des Herrn und dankt Gott dafür. Und auch der, der nicht alles isst, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, immer gehören wir dem Herrn. Also das ist die Grundausrichtung. Wir leben und sterben für den Herrn. Und das hat Paulus auch schon im 12. Kapitel, so im Einleitungsvers quasi für den letzten Abschnitt, klar gemacht, wo er geschrieben hat, dass er euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Das ist die Grundausrichtung, ein heiliger, Gott wohlgefälliger Lebenswandel. Darum geht's. Und das handhaben dann eben unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Und sie lesen und sie verstehen die Bibel zum Teil auch unterschiedlich. Und das führt dann halt oft zu Spannungen, zu Streit und auch zu Spaltungen. Deshalb möchte ich jetzt einmal drei ganz wichtige Schlüssel aufzählen, die wichtig sind, um die Bibel richtig zu lesen und auch richtig zu interpretieren. Denn ohne diese Schlüssel kommt man sehr schnell in eine Buchstabentreue hinein, in so ein Pharisäertum. Und wir wissen, was Jesus von den Pharisäern gehalten hat. Man liest irgendwas in der Bibel und denkt sich, aha, so steht es geschrieben, also muss ich das auch so machen. Und nicht nur ich, sondern alle anderen müssen das dann auch so machen, denn so steht es geschrieben. Deshalb jetzt hier die drei Schlüssel. Der Schlüssel Nummer 1 ist die Bedeutung damals. Was hat der Autor damals sagen wollen? Wem hat er das geschrieben? Wann ist es geschrieben worden? Ist es im Alten oder im Neuen Testament? Das macht einen großen Unterschied. Ist es ein Psalm? Ist es ein Brief? Ist es ein Teil von dem Gesetz? Denn wenn ich nicht weiß, warum das damals geschrieben worden ist, dann kann ich das unmöglich auf mich heute übertragen. Ich muss zuerst einmal verstehen, was wollte der damals sagen damit. Und wenn ich das dann verstanden habe, dann kommt der Schlüssel Nummer 2, die Bedeutung in Jesus. Was hat das mit Jesus zu tun? Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel dreht sich alles um Jesus. Im Neuen Testament ist das recht offensichtlich, im Alten Testament nicht unbedingt. Da muss man ein bisschen genauer schauen, um herauszufinden, was das mit Jesus zu tun hat. Aber wenn ich das nicht verstanden habe, was das mit Jesus zu tun hat, dann kann ich das unmöglich jetzt auf mein Leben übertragen. Und erst dann, wenn ich auch das verstanden habe, dann kommt die Frage, was hat das jetzt mit mir zu tun? Kann ich das jetzt wortwörtlich, so wie es da steht, auf mein Leben übertragen? Oder muss ich zuerst einmal verstehen, was da das Prinzip dahinter ist und kann das dann auf mein Leben übertragen? Und oft sind gerade diejenigen, die sehr darauf aus sind, dass alles, was in der Bibel steht, auch tatsächlich gelebt wird. Ausgerechnet, die sind dann oft diejenigen, die sich ganz und gar nicht biblisch verhalten. Weil sie eben nicht verstanden haben, warum ist das eigentlich geschrieben worden. Und weil sie oft auch die Freiheit in Christus nicht verstanden haben. Und wenn es ganz schlimm hergeht, haben sie nicht einmal das Evangelium wirklich verstanden. Also hier haben wir jetzt einen Brief von Paulus an die Christen in Rom. Die sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Herkunft, einen unterschiedlichen Hintergrund. Und es geht um gegenseitige Annahme, es geht um Liebe, es geht um Einheit unter Christen in ihrer unterschiedlichen Art, wie sie Gott loben und ehren. Und er nennt hier zwei unterschiedliche Gruppen. Die eine Gruppe, das sind so die Liberalen, was, das ist ein eher verpöntes Wort, oder das nennen wir sie diejenigen, die frei sind in Christus. Das sind die Starken. Und es gibt eine streng konservative Gruppe, das sind diejenigen, die ganz besonders biblisch sein wollen. Das ist interessant, ausgerechnet die nennt er die Schwachen. Das ist eine gefährliche Aussage und wir werden dann am Ende nochmal dazu kommen. Und er nennt hier zwei mehr oder weniger konkrete Beispiele oder Probleme, nämlich das Essen und die Wichtigkeit von bestimmten Tagen. Wir wissen jetzt nicht genau, um welches Fleisch das es sich da handelt. Er sagt es nicht näher. Geht es jetzt generell um Schweinefleisch oder geht es da um Opferfleisch, das heidnischen Göttern geweiht wurde? Sagt er nicht genau. Und wir wissen auch nicht, welche Tage das er meint. Meint er jetzt allgemein den Sabbat oder meint er allgemein so die jüdischen Festtage? Sagt er nicht genau. Und das macht es uns jetzt einerseits einfacher, das auf heute zu übertragen. Und wir können da jetzt einfach aktuelle, konkrete Beispiele aus unserem Leben da mit reinnehmen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber genau dann aufpassen, weil wir nicht genau wissen, ja, wie weit kann ich jetzt den Bogen spannen. Betrifft es jetzt jegliche Glaubensfrage, alles, was unseren Glauben ausmacht? Passt da rein oder nur bestimmte Sachen? Was passt rein, was nicht? Kann ich alles jetzt noch frei nach meinem Gewissen ausleben oder doch nur manche Sachen? Ein paar Beispiele dazu. Darf ein evangelikaler Christ an einer katholischen Eucharistiefeier teilnehmen? Wir wissen, die Katholiken verstehen unter Brotbrechen etwas völlig anderes als wir. Kann ich da jetzt einfach mit einem guten Gewissen trotzdem teilnehmen oder nicht? Darf ein Christ Taufpate bei einer katholischen Kindertaufe sein? Ist nicht biblisch. Sollen wir das trotzdem machen oder nicht? Wie schaut es mit Weihnachten und Ostern aus? Das sind eigentlich ursprünglich heidnische Feste, haben mit der Bibel gar nichts zu tun. Ist es richtig, dass wir Weihnachten und Ostern feiern? Wie schaut es mit Geburtstagen aus? Wir haben heute auch wieder an unsere Geburtstagskinder gedacht, für sie gebetet. Ich habe mal nachgeschaut in der Bibel, wie viele Geburtstagsfeste das es da gegeben hat. Das einzige, das ich gefunden habe, war das vom Herodes. Und das ist jetzt nicht unbedingt unser Vorbild. Also ist es wirklich biblisch, dass wir Geburtstage feiern? Wie schaut es mit dem Brotbrechen aus? Wir haben gerade das Brotbrechen gefeiert. Sollten wir da nicht eigentlich einen Kelch haben, aus dem wir dann alle raustrinken? Oder ist es auch okay, dass wir einfach Stammbadeln haben? Wein und oder Saft? Welcher Saft? Kann man da jeden Saft, der rot ist, nehmen? Warum haben wir nicht einen Laib Brot, den wir dann brechen? Ist es auch okay, dass wir halt so vorgefertigte Futzeln haben? Wie ist das richtig? Wie handhabt man das richtig? Können Christen Fasching feiern und sich da verkleiden? Oder wie schaut es mit Hollywood-Filmen aus oder allgemein weltliche Freizeitgestaltung? Kleidung, Schmuck bei Frauen, dürfen Männer lange Haare haben? Wie schaut es mit Tätowierungen aus? Wie beerdigt man richtig biblisch? Damals wurden Tote in Leinen gewickelt, einbalsamiert in Grabhöhlen gelegt. Von einer Einäscherung liest man nirgends was. Welche Instrumente sind für den Lobpreis passend und angebracht? Wie geht man mit den Geistesgaben um? Was ist da angebracht und gut und was nicht? Welche Gebetshaltung ist die richtig biblische oder am biblischsten? Das sind mitunter Fragen, über die sich manche Christen Tag und Nacht den Kopf zerbrechen, weil sie wirklich, wirklich biblisch leben wollen. Und Paulus bezeichnet gerade die als die Schwachen. Deshalb möchte ich hier jetzt von William MacDonald so eine Einteilung in drei Grundkategorien der Wichtigkeit von solchen Fragen nennen. Weil es ist, denke ich, eben wichtig, dass man das ein bisschen sortieren kann, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht. Und das Erste, das sind fundamentale und absolut wichtige grundsätzliche Sachen. Das sind unsere Glaubensgrundsätze. Da geht es um Heilsfragen. Das sind die Grundlagen des christlichen Glaubens, des Evangeliums, unser Glaubensbekenntnis. Wie zum Beispiel die Inspiration der Bibel, die Dreieinigkeit, Jesus, hundertprozentig Mensch und hundertprozentig Gott, sein Tod, seine Auferstehung, Rettung aus Gnade allein, durch Glauben allein, solche Sachen. Und bei diesen Fragen darf es nie einen Spielraum geben für eigene Meinung oder eigene Auslegung, ja, ich sehe das von der Bibel her so und du siehst das halt anders. Nein. Das sind keine Fragen der eigenen Sichtweise oder des eigenen Gewissens. Das sind wirklich fundamental wichtige Sachen. Das ist unser Fundament. Da kann und darf nicht daran gerüttelt werden. Dann gibt es als Zweites wichtige Sachen, aber das sind nicht fundamental. Das sind Sachen, die man zum Beispiel dann in eine Gemeindeordnung reinschreibt. Wichtig, ja, aber nicht heilsnotwendig. Und es gibt viele Bibelstellen, die viele aufrichtige Theologen und Christen gründlich studieren und sie kommen dann aber zu unterschiedlichen Auffassungen drüber. Und solche Unterschiede dürfen aber nie dazu führen, dass man dann den anderen den wahren Glauben absagt und abspricht, weil er das ja nicht biblisch sieht, also nach eigener Auffassung zumindest nicht. Das sind dann zum Beispiel so Sachen wie die Taufe. Es war anfangs in Australien für mich ein Schock zu sehen, dass evangelikale, bibeltreue Christen und Gemeinden nicht die Glaubenstaufe, sondern die Kindertaufe durchführen. Das ist völlig unverständlich für mich. Und auch wenn ich das jetzt nicht nachvollziehen und nicht verstehen kann, kann ich denen aber nicht den Glauben absprechen. Und ich möchte und will mit diesen Brüdern und Geschwistern trotzdem gemeinsam beten und trotzdem gemeinsam das Brot brechen. Auch wenn wir da völlig unterschiedliche Auffassungen haben. Und es gibt auch so viele Fragen wie die Stellung der Frau in der Gemeinde. Geht auch sehr auseinander, die Meinungen. Gemeindestruktur allgemein, die Ordnung in der Gemeinde, Gemeindeleitung, Predigtdienst. Wie geht man mit Geistesgaben um? Wie geht man mit wiederverheirateten Geschiedenen um? Und so weiter. Das sind alles keine Nebensächlichkeiten. Und der Gemeinde muss da ihre Richtlinie finden, die sie auch dann mit einem guten Gewissen vor Gott vertreten kann. Und diese Richtlinien müssen dann aber auch von allen Gemeindegliedern akzeptiert und mitgetragen werden, ohne dass man dann hinterm Rücken dann doch wieder zum Sticheln und zum Streiten anfängt, weil man doch halt eine andere Meinung hat. Wenn ich Mitglied in einer anglikanischen oder presbyterianischen Kirche sein möchte, dann kann ich nicht jedes Mal herumstreiten, dass die Kindertaufe unbiblisch ist. Entweder ich akzeptiere das, dass das in dieser Kirche so gehandhabt wird, oder ich muss mir eine andere Kirche suchen. Aber hinten am Rücken immer herumsticheln, weil man eine andere Meinung hat, das geht eben gar nicht. Geburtstage, wenn wir schon erwähnt haben. Für manche ist es peinlich, dass da rauskommen müssen und was vorlesen müssen. Für andere ist es auch absolut unbiblisch. Eben in der Bibel kommt das so nicht vor. Für wieder andere ist es aber ein Zeichen der Wertschätzung. Nicht die Gemeinde in Summe ist wichtig, sondern jeder Einzelne ist wichtig. Und das sagen wir, indem wir einfach zum Geburtstag gratulieren und dem einen Vers mit auf den Weg geben. Und da geht es nicht, das ist richtig und das ist falsch, sondern welchen Weg findet man? Und wir haben vor einigen Jahren eben auch darüber diskutiert, wie wollen wir das weiter handhaben, lassen wir das mit den Geburtstagen oder nicht? Und die Meinung war dann eigentlich eher, na, wir wollen das wirklich ausdrücken, dass er jeder wichtig ist, dass er jeder willkommen ist und wir wollen an jeden Einzelnen zum Geburtstag gratulieren. Und haben das als eine gute Sache gefunden. Für manche ist Kuchen und Kaffee nach dem Gottesdienst völlig überflüssig und sinnlos und wertlos. Für viele ist es aber ein wichtiger Teil des Gottesdienstes und ein wichtiger Teil der Gemeinschaft, weil man einfach mit einem Kaffee in der Hand lockerer miteinander reden kann. Und solche Sachen können aber Gemeinden ziemlich auseinanderreißen und spalten. Und es hat schon Spaltungen gegeben, weil man sich nicht einig war, ob man es bei der Glaubenstaufe nach vorne oder nach hinten taufen soll. Und damit kommen wir jetzt da zum dritten Punkt, nämlich Dinge, die wirklich absolut nebensächlich sind. Unwichtig. Wie eben Geburtstage oder Kaffee oder da in Paulus Beispiel eben das Opferfleisch oder bestimmte Festtage, ja oder nein, Beerdigungen oder auch Alkoholkonsum. Diese Dinge kann man getrost an jeden selbst überlassen, dass er das richtig zur Ehre des Herrn handhabt und richtig damit umgeht. Und um genau solche Dinge geht es eben hier, über die Paulus hier schreibt. Und das kann eben zu Unstimmigkeiten führen, auch solche Unterschiedlichkeiten, wenn das unterschiedliche Menschen unterschiedlich sehen und handhaben. Und da gibt jetzt Paulus eben ein paar Richtlinien dazu. Das ist eben der zweite Punkt, der Starke soll Rücksicht auf den Schwachen nehmen. Vers 1, nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten oder Gewissensfragen mit ihm. Vers 10, warum verurteilst du denn deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Vers 13, hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Streitereien unter Christen. Meistens passiert das nicht wegen den großen theologischen Themen, sondern eher wegen den kleinen Dingen. Unstimmigkeiten, Sticheleien, die können einfach einen großen Schaden anrichten. Wer einen Garten hat, der weiß, Schnecken sind so klein und so langsam und können so einen großen Schaden anrichten. Im Hohelied steht, greift uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten. Es sind die Kleinigkeiten, die kleinen Sticheleien, die so viel kaputt machen können. Und die Schwachen hier, das sind eher die Konservativen, die Engstirnigen, diejenigen, die eben mit dieser Freiheit in Christus nicht wirklich viel anfangen können, die das nicht ausleben und die halt da und dort noch Skrupel haben, die eben auf jüdische Gepflogenheiten noch Wert legen, Gesetze und Vorschriften, was sie nicht sicher sind, ja, das sollten wir, glaube ich, schon machen, das gehört schon dazu und das ist wichtig. Aber gerade diese jüdischen Gesetze und Vorschriften sollten eigentlich für diejenigen, die jetzt in Christus sind, keine Verpflichtung mehr darstellen. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben diejenigen, die da scheinbar im Glauben schon etwas weiter sind und die auch die neutestamentliche Bedeutung des Gesetzes verstanden haben. Und wir haben uns hier im Römerbrief ausführlich damit beschäftigt, welche Wichtigkeit oder Rolle das Gesetz für uns heute noch spielt. Und die sollen eben Rücksicht nehmen auf die anderen, die das eben noch nicht so verstanden haben und die da halt in der einen oder anderen Sache noch Skrupel haben. Und da gilt dann eben, dass man auch mal fünf gerade sein lässt, dass man den oder die anderen nicht provoziert mit seinem eigenen Verhalten. Und das kann mitunter auch recht schwierig sein und es kann auch verlockend sein, einen anderen zu provozieren, der das halt nicht so sieht. Als Beispiel dazu, an meiner Bibelschule in Australien, die war recht konservativ, aber es war zum Beispiel Mädchen erlaubt, dass sie so hautenge Trägerleibchen tragen, also mit so Spaghetti-Träger und hauteng, also da hat man schon einiges gesehen, aber das war okay, das war erlaubt. Burschen hingegen durften keine ärmellosen Shirts tragen. Also normale Shirts, nur halt ohne Ärmel, das war verboten. Und ich habe in erster Linie eigentlich ärmellose Shirts gehabt und habe halt deshalb auch immer wieder Standbauke über mich ergehen lassen müssen und habe dann mit dem Direktor diskutiert und wollte ihm halt erklären, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Die Mädels dürfen da so freizügig herumlaufen und ich darf da ein normales Shirt nicht tragen, nur weil es keine Ärmel hat. Das macht keinen Sinn. Und seine Aussage war, das ist die Regel und diese Regel wird wegen mir nicht geändert. Ich war dann ziemlich sauer und habe mich zumindest bemüht, dass ich zumindest beim Essen Shirts mit Ärmel trage. Aber es fällt mir sehr schwer, dass ich dann solche engstirnigen und kleinkarierten Ansichten akzeptiere, weil es einfach keinen Sinn machen. Und wir genießen in Christus eine große Freiheit, die wir nicht ausnutzen sollen und dürfen. Aber manche Geschwister haben mit dieser Freiheit ein Problem. Und laut Paulus sollen und müssen die anderen eben darauf Rücksicht nehmen. Ein wichtiger Vers ist der Vers 19, da werden wir dann nächsten Sonntag mehr hören. Das ist, finde ich, so ein bisschen ein Leitvers auch für diese Sache. Da schreibt er, lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Und da muss man dann halt da und dort einmal nachgeben, auch wenn man andere Ansicht hat. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, das sollte für beide Gruppen gelten. Ihr kennt ja den Spruch, der Klügere gibt nach. Aber wenn der Klügere, also in dem Fall ist der Stärkere, immer nachgibt, wer hat dann das Sagen? Der Schwache. Der hat dann das Sagen, der gibt dann den Ton an und beraubt quasi den anderen seiner Freiheit, die er eigentlich hätte. Deshalb, da kommen wir jetzt zum dritten Punkt, das sollte kein Dauerzustand sein, dieses ständige Nachgeben, okay, damit der Frieden ist, da mache ich jetzt so, wie du willst, sondern es sollte ein gewisser Lernprozess stattfinden. Diese Regelungen damals mit dem Fleisch und mit den Festtagen, die hatten einen vorläufigen Charakter. Das ist nicht in Stein gemeißelt, weil sonst müssten wir heute auch noch alle jüdischen Feiertage einhalten. Und es gibt Gemeinden, da sitzen nach wie vor Männer und Frauen getrennt im Gottesdienst. Oder Männer müssen Krawatte tragen, Frauen müssen Kleider tragen. Ist das wichtig? Ist das notwendig? Sicher nicht. Aber für manche ist es scheinbar so wichtig, dass sie die ganze Gemeinde danach richten muss. Und das kann es dann langfristig halt auch nicht sein. Wie schaut es mit Bier bei Gemeindefeiern aus? Wir haben vorigen Sonntag wieder unsere Grillfeier gehabt. Und es gibt jetzt keinen biblischen Grund, warum man da ein striktes Bierverbot ausspricht. Wir haben da vor einigen Jahren viel darüber herumdiskutiert. Und für manche war das einfach ein Problem. Und darum haben wir dann darauf verzichtet. Und es hat bei Gemeindefeiern eben kein Bier gegeben. Allerdings haben wir auch gesagt, es ist zeitlich begrenzt. Es ist jetzt kein allgemeingültiges, immerwährendes Gesetz. Und folgenden Sonntag haben wir auch wieder Bier getrunken. Ein Beispiel dazu. Wer Kinder hat, der kennt das. Man macht einen Wandertag, man geht ein bisschen ins Grüne, spazieren. Und wer gibt da jetzt das Schritttempo vor? Klarer ist der Kleinste. Wenn man mit 4-5-Jährigen da durchs Gebüsch hirscht, kann nicht einfach Mama und Papa auf und davon und die anderen kommen nicht hinten nach. Nein, man passt das Tempo natürlich an den Kleinsten und Schwächsten an. Und dann macht man halt keine 2-stündige Wanderung irgendwo am Berg rauf, sondern eher eine halbe Stunde halt irgendwo auf der Ebene. Man passt sich an den Schwächsten an. Allerdings werden Kinder dann größer. Und wenn dann ein 15-Jähriger nach 10 Minuten sagt, nein, ich kann nicht mehr und ich habe schon so Hunger und Durst und wann sind wir bald da und machen wir mal Pause, da kann man dann schon sagen, hey bitte, du bist aber kein Baby mehr. Also jetzt nimmt die 4 in die Hand und geht schon, marschier. Also es ist ein Lernprozess, es ist ein Reifungsprozess. Und langsam, aber sicher sollten sich heranwachsende Kinder an die Eltern und ans Tempo der Eltern anpassen und nicht umgekehrt. Und in der Gemeindefamilie ist das ähnlich. Wenn eine Frau sich wohler dabei fühlt, wenn sie beim Gebet ein Kopftuch trägt, ist das völlig in Ordnung. Nicht in Ordnung ist es, wenn sie verlangt, dass alle anderen das auch so machen müssen. Also langfristig wird man sich an die Gepflogenheiten der Gemeinde anpassen müssen und nicht umgekehrt. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das jetzt auch noch nicht. Denn ihr seid immer noch von eurem Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrscht, beweist das ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Boom. Es ist eine Sache, wenn ich auf meine Freiheit in Christus aus Liebe und auch Rücksicht dem anderen gegenüber darauf verzichte, zumindest für eine gewisse Zeit. Es ist eine andere Sache, wenn jemand aus Egoismus und Eigennutz das verlangt und erwartet, dass alle anderen das so machen müssen, wie er das sieht. Das hat dann nichts mit Liebe zu tun und auch nichts mit biblischem Leben. Wenn andere immer auf ihre Freiheit verzichten müssen, nur damit der sich nicht stört dran. In der Gemeinde wollen wir gemeinsam zu Christus hin wachsen und uns nicht mit Nebensächlichkeiten gegenseitig runterziehen. Ein bisschen weiter in Kapitel 10, im 1. Korintherbrief, schreibt Paulus dann, alles ist uns erlaubt, ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, ja, aber nicht alles baut auf. Eben was tragt zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde bei. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, nämlich wer ist stark und wer ist schwach? Die Schwachen hier, die sind jetzt nicht unbedingt im Charakter oder Glauben schwach, sondern sie haben eher ein falsch gepoltes Gewissen. Sie haben einfach da und dort noch andere Ansichten und sind sich einfach nicht sicher, wie man das wirklich biblisch handhaben soll. Und ich habe vorher auch den Starken extra in Klammer gesetzt, weil Paulus hier zwar dem Schwachen im Gewissen erwähnt, aber er sagt eigentlich nicht, dass der andere stark ist. Im 15. Kapitel dann sagt er das schon, da spricht er die Starken an. Aber es ist insgesamt, denke ich, immer gefährlich, Menschen in Schubladen zu stecken. Ja, das sind die Schwachen im Glauben und das sind halt die Starken im Glauben. Da hat man einfach sehr schnell Vorurteile. Und diejenigen, die Paulus hier als die Schwachen im Glauben bezeichnet, würden sich selbst wahrscheinlich gar nicht so sehen. Ihrer Ansicht nach sind eigentlich sie derjenigen, die die Bibel wirklich ernst nehmen und die Bibel richtig verstehen wollen. Die anderen sind nicht derjenigen, die sie falsch verhalten. Es sind immer die anderen, die sie falsch verhalten. Vers 2, einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache doch ernährt sich rein vegetarisch. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn ja angenommen. Wie kommst du denn dazu, den Diener eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Ob er mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, geht nur seinen Herrn etwas an. Und er wird bestehen, denn der Herr wird in der Lage sein, dafür zu sorgen. Der eine hebt bestimmte Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Aber diese Auffassung, diese eigene Meinung nicht dem anderen aufzwingen. Ob man jetzt diese Meinung hat oder jene Meinung hat, niemand soll den anderen wegen seiner Meinung verachten oder provozieren oder richten. Und im Endeffekt ist alles, was wir wissen oder zumindest glauben zu wissen, nur Stückwerk. Wir sind zerbrechliche Gefäße und wir sind alle gemeinsam Schafe unseres Hirten. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, schreibt Paulus dann, denn wir erkennen und weissagen ja nur einzelne Dinge. Oder anders übersetzt, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Ja, es gibt die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Aber wir erkennen und verstehen leider nur sehr bruchstückhaft. Und wir erkennen und verstehen eben nicht alles. Und keiner von uns hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Wir sind Menschen und wir irren uns. Relativ oft. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus dann, für diesen Schatz, für das Evangelium, sind wir aber nur zerbrechliche Gefäße. Wir sind zerbrechlich, wir sind anfällig, wir irren, wir sind eben Menschen. Und deshalb sollten wir uns selbst und unser Wissen nicht zu wichtig nehmen und nicht überheblich werden. Ich bin der Starke, du bist halt der Schwache, du musst halt noch was lernen. Nein. Wir sitzen alle im selben Boot und wir haben alle einen Hirten. Und ich wünsche mir für die Zukunft unserer Gemeinde, dass wir das weiterhin so leben, dass sich niemand wichtiger oder stärker vorkommt und dass sich niemand schwächer oder unwichtiger vorkommt als der andere. Dass wir alle als Schafe auf den Ruf unseres Hirten hören und dass wir unterscheiden können, was ist fundamental, was ist wichtig und was ist nebensächlich. Und dass wir diese bunte Vielfalt weiterleben. In Liebe und Rücksichtnahme und in Einheit verbunden sind und bleiben. Amen.